Wenn ich manches, was so über Gott und Glauben gesagt wird, was gebetet wird, zusammenfassen sollte, dann könnte der Eindruck entstehen, Gott ist dazu da, dass wir möglichst gesund und glücklich durchs Leben kommen, gut versorgt sind und ein langes Leben haben. Und falls doch Probleme auftauchen, dann wenden wir uns an ihn und er soll sie dann bitteschön lösen. Heißt es nicht, dass er allmächtig ist und ein liebender Gott? Es ist ja denkwürdig, dass Menschen, die salopp gesagt mit Gott nichts am Hut haben, in Situationen, die sie als notvoll oder bedrohlich erleben, anfangen zu beten. Und das ist gar nicht so einfach, wenn einem die Übung dabei fehlt. Doch ganz gleich, ob mit oder ohne Erfahrung beim Beten, wir hoffen und wünschen, dass Gott uns hilft. Besonders dann, wenn wir uns hilflos und machtlos fühlen oder es auch sind. Zum Beispiel, wenn es um eine Krankheit geht, und da meine ich jetzt nicht die Erkältung vom letzten Winter. Ich denke an Situationen, wo ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder eine Krebsdiagnose das Leben von einem Moment auf den anderen gründlich erschüttern. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war, und wir hoffen auf die Möglichkeiten der Medizin. Und irgendwie habe ich so als Laie das Gefühl, je mehr geforscht und je mehr entwickelt wird an Medikamenten und an Behandlungsmöglichkeiten, desto mehr neue Erkrankungen treten auf. Nicht nur der Seele, auch bisher unbekannte Autoimmunerkrankungen, Virusinfektionen, Allergien, sogenannte Long-Covid-Erkrankungen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Hilflos, machtlos fühlen wir uns in solchen Krankheitssituationen. Gestern Abend bekam ich eine E-Mail, wo die Eltern schildern, dass die Situation ihres Kindes eigentlich hoffnungslos und furchtbar ist. Und dass sie begonnene Behandlung zunächst mal alles schlimmer gemacht hat. Was soll ich Ihnen schreiben? Alles Gute, Gott wird's richten. Aber nicht nur bei Krankheitsnöten fühlen wir uns ohnmächtig, auch bei Beziehungsproblemen. Wenn die Lebensmuster wie eingeschliffen sind und unveränderlich scheinen, wenn ich ratlos bin, wer mit den Beteiligten überhaupt noch reden könnte? Wenn das scheinbar Offensichtliche nicht gesehen wird und ich mir eingestehen muss, dass ich Menschen nicht verändern kann. Sie legen ihre Geschichte, ihren Charakter nicht ab wie einen Mantel. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu beten und meine Ohnmacht einzugestehen und Gott zu bitten, dass er eingreift, ihm zu sagen, dass ich mich danach sehne, dass er hilft. Und damit bin ich wohl nicht alleine, nachzulesen in Fürbittebüchern, zum Beispiel in Autobahnkirchen. Menschen beten darum, dass Gott ihnen hilft. Und wie reagieren sie, wenn Gott hilft? Ich lese den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er, also Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wir kennen nicht den genauen Zeitpunkt, an dem Jesus hier unterwegs war, aber wir kennen den Grund und das Ziel seiner Reise, Jerusalem. Ein Jude, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, der hat zur damaligen Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit vor, dort in Jerusalem im Tempel zu beten, eventuell ein Opfer zu bringen, vielleicht hat er ein Gelübde einzulösen. Oder er wollte eines der hohen jüdischen Feste, zum Beispiel das Passafest in Jerusalem feiern, die Tempelsteuer entrichten. Genau das missfiel den Samaritanern. Die Landschaft Samaria liegt ja zwischen Jerusalem im Süden und Galiläa im Norden. Und wenn ein Jude aus Galiläa nach Jerusalem reist, um dort im Tempel anzubeten, dann zeigt er damit den Samaritanern, dass er ihren Ort der Anbetung, den Berg Gerizim bei Sichar, nicht aufsuchen will. Manche Ausleger meinen, dass dieser Hinweis darauf, dass Jesus nach Jerusalem will, mehr aussagen soll, als dass er auf der für viele gläubige Juden üblichen jährlichen Pilgerreise nach Jerusalem ist. Sie verstehen das so, dass Jesus auf dem Weg ist ins Leiden und ans Kreuz und dass er diesen Weg ganz bewusst schon begonnen hat. Und der Evangelist Lukas hat ja auch im Vorhergehenden notiert, was ich nicht vorgelesen habe, dass Jesus seinen Weggefährten sein bevorstehendes Leiden, Sterben und Auferstehen angekündigt hat. Und ich denke, diese Deutung ist gut begründet, aber nicht zwingend an dieser Stelle. Für Samaritaner reicht es aus, zu wissen, was das Reiseziel von Jesus war, um ihn nicht zu beherbergen. Ich habe überlegt, wie man das Verhältnis zwischen den Samaritanern und den Juden beschreiben könnte. Ein Vergleich mit der Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf trifft es nicht ganz. Die Kölner haben im Lauf der Geschichte gelegentlich den Kürzeren gezogen, aber sie meinen natürlich, dass sie die Besseren sind. Die Samaritaner sind aus der Niederlage des Nordreiches Israel gegen die Assyrer am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus entstanden, als Oberschicht und ein großer Teil des Volkes weggeführt wurden. Ethnische Säuberung nennen wir das heute. Und im Gegenzug wurden Bewohner aus 5 anderen Landesteilen nach Samaria umgesiedelt in das ehemalige Nordreich. Wir kennen das ja aus Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Leute, die dorthin gebracht worden sind, die brachten natürlich ihre eigene Kultur mit und verehrten ihre eigenen Gottheiten. Und im Lauf der Jahrhunderte vermischten sich einheimische und zugewanderte Bevölkerung. Für die israelitische Bevölkerung, die Ursprungsbevölkerung, blieben die 5 Bücher Mose weiterhin heilige Schriften. Und sie beteten auch den Gott Israels an, auf dem Berg Gerizim, aber eben nicht in Jerusalem, nicht dort im Tempel. Und deshalb stand für gläubige Juden zur Zeit von Jesus fest, die Samaritaner gehören nicht zum Volk Gottes dazu. Samaria, das ist da, wo man nicht richtig glaubt. Ein bisschen könnte man diese Situation vergleichen mit der Entstehungszeit der klassischen Freikirchen in Deutschland. Sie haben sich definiert gegenüber den Volkskirchen als die Gemeinden der wahren Gläubigen. Gewiss, in den Volkskirchen wurde auch aus der Bibel gelesen und die Geistlichen haben auch gebetet. Aber wer mit Ernst Christ sein wollte, der konnte doch nicht in einer Kirche bleiben, in die man ungefragt hineingetauft wurde, die von Bibelkritik geschwächt war, in großen Teilen blind für die sozialen Nöte der Zeit, wo es vor allem um religiöse und soziale Teilhabe ging. Die wirklichen Jesus-Nachfolger, dachte man damals, die sind doch ganz bestimmt in den Freikirchen. Es ist beachtenswert, wenn wir im Predigttext heute lesen, dass Jesus da im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa unterwegs ist. Er meidet die Begegnung mit denen da, die nicht richtig glauben, nicht. Und dort begegnen ihm und seinen Begleitern 10 aussätzige Männer, die verhalten sich so, wie es im 3. Buch Mose vorgeschrieben ist. Sie halten sich von den Bewohnern fern und machen schon von Weitem laut auf sich aufmerksam. Obwohl sie sich wegen der Infektionsgefahr von der Bevölkerung fernhalten, von den Mitmenschen, scheinen sie aber mitbekommen zu haben, wer da unterwegs ist. Sie haben von diesem Rabbi schon gehört. Lukas, der Evangelist, hat uns nur einen Satz aufgeschrieben, den sie rufen: Jesus, Rabbi, erbarme dich über uns. Sie haben also schon gehört, dass Jesus den Menschen von Gott erzählt und ihnen das Wort Gottes auslegt, dass er Kranke geheilt hat, und offensichtlich hoffen sie, dass er das bei ihnen auch machen wird, dass sie gesund werden. Jesus nimmt sie bewusst wahr und antwortet mit nur einer kurzen Aufforderung: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Das könnte uns etwas merkwürdig erscheinen, aber für diese 10 Männer war das ganz einleuchtend, denn im 3. Buch Mose wird ausführlich beschrieben, dass es zu den Aufgaben der Priester gehört, Hautkrankheiten zu begutachten und gegebenenfalls, wenn sie ansteckend sind, die Isolation der Betroffenen anzuordnen. Und umgekehrt, wenn eine erkrankte Person wieder gesund geworden war, dann musste der Priester das prüfen. Und danach wurden die vorgeschriebenen Opfer gebracht. Wir lesen, dass die Männer sich auf den Weg machen. Sie tun das, was im 3. Mose geschrieben ist. Und während sie hingehen, wird ihre Haut rein. An der Stelle habe ich gedacht, wären das 10 deutsche Männer gewesen, die Sache wäre anders ausgegangen. Die hätten wahrscheinlich erstmal diskutiert, ob es sinnvoll ist, sich auf den Weg zu machen, wo doch überhaupt nicht zu erkennen ist, dass sie geheilt sind. Und wie man das Risiko zwischen einem langen und vielleicht vergeblichen Weg mit all seiner Mühe und einer eventuellen Heilung einschätzen soll. Vielleicht hätten sie noch einen Arbeitskreis gebildet. Aber der Bericht des Lukas endet hier nicht. Einer der Erkrankten, die da im Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samaria leben, als er merkt, dass er von seiner Krankheit geheilt ist, da kehrt er um. Er denkt nicht bloß: super, jetzt kann ich wieder normal leben wie alle anderen auch. Er atmet nicht nur auf, dass alle mit der Krankheit verbundenen Nachteile jetzt überwunden sind und wegfallen. Er geht zurück zu Jesus und dessen Begleitern und dankt ihm. Und schon unterwegs preist er Gott mit lauter Stimme. Und Lukas merkt an, das war ein Samaritaner. Damit will Lukas ja nicht unterstreichen, von diesem Samaritaner war ja auch nichts anderes zu erwarten. Der gehört doch eh zu denen, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Der geht doch nicht nach Jerusalem, um sich dort von einem Priester im Tempel begutachten zu lassen, geschweige denn anschließend die vorgeschriebenen Opfer zu bringen. Da seht ihr es mal wieder. Daraus, wie Jesus auf das Verhalten dieses Mannes reagiert, erkennen wir, dass Jesus einen ganz anderen Schluss zieht. Zunächst einmal stellt er drei Fragen. Wurden nicht alle 10 gereinigt? Doch ja, alle 10. Wo sind aber die anderen 9? Na, unterwegs nach Jerusalem, wo du auch hin willst. So ist es doch durch Mose vorgeschrieben. Sollen sie etwa dem Wort Gottes nicht folgen? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Na, im Tempel in Jerusalem, wenn die Priester ihr Okay gegeben haben, da werden sie sicher auch noch Dankgebete sprechen und sich bei Gott bedanken. Nach diesen drei Fragen fordert Jesus den Mann auf, aufzustehen, denn der hatte seine Dankbarkeit sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er hatte sich vor Jesus nicht nur hingekniet, sondern sich zum Beten bis zum Boden vor ihm verneigt, zum Danken. Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Lukas berichtet von diesem Mann als einem Beispiel für rettenden Glauben. Von 10 Männern heißt es, dass sie gesund geworden sind. Von einem wird gesagt, dass er gerettet ist, weil er Jesus und seinem Wort vertraut hat. Der hat die Heilung von seiner Krankheit nicht sich selber zugeschrieben, weil er getan hat, wozu Jesus ihn und seine Leidensgenossen aufgefordert hat. Für ihn war klar, Gott hat gehandelt, Gott hat gesund gemacht und ihm gehört die Ehre. Wie reagiere ich, wenn Gott mir hilft? In der Tat kann die Reaktion sehr unterschiedlich sein. Da sind die, die vielleicht nicht laut sagen, aber durch ihr Verhalten zeigen, dass sie es völlig normal finden, dass Gott ihnen hilft. Ist ja irgendwie sein Job, oder? Und manche Ausleger deuten das Verhalten der 9 anderen Männer in dem Sinne, dass sie als Juden, als Angehörige des Volkes Gottes davon ausgehen, dass ihnen Gottes Hilfe und Segen ja zustehen. Und für etwas, was einem zusteht, muss man sich ja nicht bedanken. So wie ein Arbeitnehmer nicht an die Personalverwaltung einen Dankesbrief schreiben wird, wenn am Monatsende wie vereinbart das Gehalt auf dem Konto eingegangen ist. Abgesehen davon, dass der Evangelist nicht sagt, ob die anderen 9 alle Juden waren, dazu hat er nichts überliefert, könnte uns diese Deutung auch dazu verleiten, eine falsche Sicht auf das Judentum zu bekommen, bis hin zu einer judenfeindlichen. Eine auch bei Christen anzutreffende Reaktion darauf, dass Gott hilft, ist, dass sie sich über die Hilfe aufrichtig freuen. Doch der, der ihnen geholfen hat, ist dann nicht mehr so wichtig. Ich vergleiche dieses Verhalten mit dem von Kindern, denen zum Beispiel etwas geschenkt worden ist oder etwas repariert worden ist, was vorher beschädigt war, und sie bekommen es jetzt und sie strahlen über das ganze Gesicht und sie hüpfen vor Freude und laufen vielleicht gleich los, um damit zu spielen, aber niemand hat ihnen beigebracht, sich zu bedanken für das Geschenk oder das Reparieren des Spielzeugs. Bei Erwachsenen ist es vielleicht die Freude darüber, dass eine Krankheit oder eine körperliche Einschränkung überwunden ist. Man genießt es, dass man nicht mehr ans Bett gefesselt ist, wieder schmerzfrei gehen kann. Pfarrer Wilhelm Busch berichtet, wie er als junger Pfarrer in Essen einmal nachts ins Krankenhaus gerufen wurde. Ein sterbender Patient verlangt nach dem Pfarrer. Und als er im Krankenzimmer eintrifft, findet er einen noch jungen Mann vor und auch die Frau ist dort. Die springt auf und drängt, Herr Pfarrer, geben Sie meinem Mann schnell das Abendmahl. Und er schaut auf den Patienten und sieht, der ist vom Tod schon gezeichnet. Er nimmt gar keine Notiz mehr davon, dass ich da bin. Und er entscheidet sich, dem Mann nicht mehr das Abendmahl zu reichen, weil er denkt, es ist nur noch quälend für ihn. Er wird ihn betend begleiten, wird ihm Bibelworte zusprechen. Weil Sterbende ja oft noch hören können, auch wenn der Körper keine Reaktion mehr zeigt. Aber die Frau drängt: Herr Pfarrer, geben Sie meinem Mann das Abendmahl, er soll doch selig werden. Und Pfarrer Busch erklärt ihr, dass wenn er an Jesus geglaubt hat, dann ist er gerettet, auch wenn er jetzt kein Abendmahl mehr bekommt. Und wenn er nicht geglaubt hat, dann kann ich ihm das Abendmahl geben, es wird nichts ändern. Aber die Frau gibt keine Ruhe. Und irgendwann gibt Busch nach. Im Beisein eines gläubigen Krankenpflegers feiert er mit dem Mann das Abendmahl und der sinkt danach in die Kissen. Der Pfleger und der Pfarrer verlassen das Krankenzimmer, damit das Ehepaar sich verabschieden kann. Und irgendwie kommen sie ins Gespräch, und das ist Busch ganz recht, nach dieser doch sehr unruhigen und spannungsgeladenen Situation. Und nach einer halben Stunde schauen sie nochmal ins Krankenzimmer, wie es dort steht. Und als sie die Tür dort öffnen, sitzt der Mann aufrecht im Bett und sagt lachend: Ich bin über den Berg, es geht besser. Der Pfarrer ist überrascht, aber er freut sich natürlich mit. Und er tritt ans Krankenbett und sagt, und wir würden das heute, Jahrzehnte später, etwas anders formulieren, aber ich zitiere es, wie er es berichtet hat: Lieber Mann, als Sie an den Pforten der Ewigkeit standen, ist der Herr Jesus zu Ihnen gekommen mit seiner Gnade. Lassen Sie ihn nun nicht mehr von diesem Heiland. Und da, schreibt Busch, ging auf einmal ein Grinsen über das Gesicht des Mannes. Spöttisch lächelnd sagte er: Ach, das alles brauche ich doch nicht mehr. Ich lebe ja wieder. Der Pfarrer ist erschrocken und findet keine Worte. Und dann schreibt er, während ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach seinem Herzen und sank langsam zurück. Er war tot. Da bin ich in die Nacht geflohen. Es ist selten so drastisch, wie Pfarrer Busch das hier erzählt hat, dass Menschen durchaus die Hilfe Gottes suchen und haben wollen, aber mit Gott selbst wollen sie nichts zu tun haben. Wie reagiere ich, wenn Gott mir hilft? Manche halten es für selbstverständlich, schließlich glauben sie an ihn. Andere freuen sich, wenn er hilft, wollen aber mit ihm selbst nichts zu tun haben. Und dann gibt es die, die so reagieren wie der Samaritaner. Sie bemerken, dass ihnen geholfen wurde, und danken Gott. Sie wenden sich an den, der ihnen geholfen hat, und klopfen sich nicht selbst auf die Schulter. Wer so handelt und Gott dankt, der lebt im Willen Gottes. Wie der Apostel Paulus es einmal im Brief an die Christen in Thessalonich ausgedrückt hat: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und in seinem Brief an die Christen in Rom stellt er erschüttert fest: Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Wäre der heutige Text ein Märchen, dann würde wahrscheinlich der Schluss anders lauten. Vielleicht so: Als Jesus sah, dass 9 Männer undankbar waren gegen ihrem Schöpfer und Retter, da ließ er den Aussatz zurückkommen und es war schlimmer als vorher. Im Evangelium lesen wir: Jesus straft den Undank der 9 nicht. Und er sonnt sich auch nicht im Dank des einen. Der soll aufstehen und gehen. Jesus betont: Dein Glaube hat dich gerettet. Der Samaritaner wurde gerettet, nicht nur gesund. Lukas erzählt dieses Ereignis nicht, weil 10 Männer gesund geworden sind. Für ihn deutet sich hier schon an, was Jesus selbst seinen Weggefährten später auftragen wird: Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Der auferstandene Jesus sagt seinen Weggefährten zu, dass sie Kraft empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommt und ihn in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde bezeugen werden. Jesus sagte einmal, das Heil kommt von den Juden, aber es bleibt nicht auf die Juden begrenzt. Jesus selbst erlebt, dass Samaritaner nicht nur in diesem Bericht ihn als Messias erkennen. Als später die erste Verfolgungswelle über die junge christliche Gemeinde in Jerusalem hereinbricht und die Christen bis auf wenige Führungspersönlichkeiten aus Jerusalem in die ländlichen Gegenden fliehen nach Judäa und Samaria, da kommen dadurch, dass sie das Evangelium verkündigen, Samaritaner zum Glauben an Jesus. Und die Gemeindeleitung in Jerusalem reagiert. Es heißt in der Apostelgeschichte, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Gott wünscht sich, dass aus allen Völkern Menschen gerettet werden und ihm danken und ihn ehren. Amen.